Herzlich willkommen
beim Podcast
Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna,
Matze
und Michel
und möchten euch heute in fantastische Welten entführen.
Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur,
Filme
und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen
und lausche auf.
In dieser Folge ist uns ein kleiner Fehler bei der Aufnahme unterlaufen. Und zwar haben wir ein Handy verwendet, um eine Ersatz- oder beziehungsweise eine Sicherungsaufnahme zu machen, da wir ein neues Aufnahmegerät haben, dank Joanna. Und daher sind uns auch ein paar Störgeräusche in die Aufnahme geraten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Auch wir fangen gerade erst an und lernen dazu. In weiteren Folgen wird uns das hoffentlich nicht mehr passieren. Und wenn doch, dann weist uns einfach mal darauf hin und sagt uns, wie wir das besser machen können in Zukunft. Vielen Dank und genießt die Folge.
Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Solltet ihr im Hintergrund unseres Podcasts ein paar, sagen wir mal, Trommelwirbel holen, so ist das kein Gewitter.
Nein, das sind die orkischen Kriegstrommler.
Die haben sich heute hier eingenistet, um uns ein bisschen zu malträtieren.
Die bringen uns ein Ständchen.
Sie unterstützen uns moralisch und heben unsere Moral durch wilde Kriegsmusik.
Genau.
Ja, aber mal zu was ganz anderem. Wir haben jetzt ja schon wieder ein bisschen Zeit im Lande und Zeit heißt neue Cons. Ich war jetzt in letzter Zeit auf eher weniger Cons unterwegs, aber Joanna, du warst auf Cons.
Ich war auf Cons unterwegs. Wir hatten ja in den letzten 4 Wochen, ich glaube, 3 etwas größere Cons. Eine davon ist die CCXP, die in Köln stattgefunden hat, die, kann man das so sagen, Nachfolger der RPC ist.
Es wurde ja so gesagt, dass die RPC in die CCXP integriert wird.
Genau, so kann man es auch nennen, ja. Das war so eine, auf der ich war. Und dann gab es noch die Anrufung und es gab die FeenCon. Auf der Anrufung selber war ich nicht, da gibt es aber bei anderen Podcasts genug drüber zu hören, aber die anderen beiden, die habe ich besucht.
Okay, FeenCon ist ja jetzt ganz aktuell gewesen.
Ja, letztes Wochenende, ne?
30 Jahre?
Nein, also weiß ich nicht. Das ist das Problem. Viele wussten es nicht und selbst die in der Orga saßen, wussten das nicht so genau. Weil einige haben gesagt, 89 war die erste, andere haben gesagt, 90 war die erste. Ah. Es war die 30. Und das ist so als Indikator, dann wahrscheinlich 1990 war die erste.
Okay.
Ja, cool. Spannend. Auf der FeenCon war ich auch erst einmal. RPC bzw. jetzt CCXP habe ich noch gar nicht geschafft. Aber ich habe viel davon gehört. Wie hast du das denn jetzt wahrgenommen? Vor allen Dingen, du kennst ja auch die RPC.
Ich kenne die RPC.
Wie war denn das?
Also die RPC war vorher auf 2 Hallen verteilt mit einem sehr großen Außengelände. Dort gab es Mittelaltermarkt, dort gab es eine Bühne, viel Live-Musik. Es wurde nett gemacht für die Besucher. Die Hallen selber waren sehr weitläufig, also die Stände hatten sehr viel Platz, es war nie überlaufen, es war nie richtig voll, wenn Leute dort mit ihren Kostümen langgelaufen sind, also wenn sie auch so ausgefallene Kostüme hatten, die richtig Platz gebraucht haben, hatten sie am Gang genug Platz, das lief relativ gut. Jetzt, wo es die CCXP ist, es ist zwar immer noch das gleiche Gelände, aber die haben andere Hallen eingenommen.
Mhm.
Das Außengelände wurde auf 2 Areas verteilt. Es gab einmal einen Bereich, wo sich die Mittelalterleute breit gemacht haben. Und es gab einen Außenbereich für diese Dystopie. Jetzt fällt mir das Wort gerade tatsächlich spontan.
Die Postapokalyptik.
Die Postapokalyptik, dankeschön. Ja. Genau die. Für die war das dann gedacht. Und in den Hallen selbst haben sie so ein bisschen das Konzept auch total geändert. Also die RPC ist ja nicht mehr nur die RPC, sondern ist halt nur ein Teil der CCXP. Entsprechend gab es eine Halle mit so relativ viel zum Thema Film, es gab ein bisschen was zum Thema Comic und halt eben auch eine Halle, in der tatsächlich das Rollenspiel mit Cosplay zusammen vertreten war.
Ich habe dazu, weil mich das Thema halt sehr interessiert und ich wollte eigentlich dieses Jahr hin, aber es war mir einfach schlichtweg zu teuer.
Das hat mich auch abgeschreckt.
Vor allem, also alleine die Kartenpreise, die standen ja schon fest, aber ich wusste noch nicht, was ich dafür kriege. Dafür hätte ich es aber schon mal vorbestellen müssen. Ganz schlimmer Fehler. Aber ich meine, mit der Kommunikation hat es ja eh gehapert. Hast du schon, also wenn ich jetzt so als Rollenspieler, LARP-Interessierter, Brettspiel-Tabletopper da hingehen würde, für meine plus minus 50 Euro.
Ja.
Was hätte ich da wohl an Spaß gehabt?
Dieses Jahr leider nicht ganz so viel, würde ich sagen. Also es war traurig leer. Es war wirklich traurig leer. Nicht nur, dass die Besucher gefehlt haben, es gab viel weniger Stände. Du hast zum Beispiel für die LAPA, die sich auch für den Mittelaltermarkt so interessieren, wir hatten, ich glaube, 13 Stände. Also so zwei Handvoll, 10 bis 13 Stände, die sich da auf so einem relativ großen Areal ausgebreitet haben. Und da war nichts los. Also es gibt Fotos, du siehst keine Menschen, du siehst nur leere Stände, die kaum besucht sind.
Also ich gehe ja oft als Supporter auf Conventions. Und ich habe jetzt von einigen Supportern gehört von der CCXP, dass sie da gesessen haben und keine Spiele hatten.
Richtig, es gab einfach kaum Leute. Aber ich glaube, es kommt auch ganz drauf an welchen Tagen du da warst. Also diejenigen, die am Donnerstag oder am Freitag da waren, das ist ja noch nicht Ferienzeit gewesen, die haben auch für Studenten angeboten, nachdem es hieß, es werden kaum Leute kommen, haben sie dann die Kartenpreise auf, ich glaube, also die haben Studentenpreise angeboten. Ich glaube, sogar Studenten haben kostenlos, haben kostenlosen Eintritt bekommen, Schüler allerdings leider nicht.
Und die sind sogar an die Schulen drangegangen, also Cosplayer an die Schulen und haben die Leute quasi mit Tickets gelockt.
Ja, also das war wirklich traurig.
Und ich wette, hätten sie das vorher mitgeteilt, dann wäre es erfolgsversprechender.
Wäre es definitiv auch voller geworden. Ja. Also Donnerstag und Freitag war es sehr leer. Ich war nur am Samstag da. Da war es schon etwas besser besucht. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die damit stand, vertreten war. Die meinte auch, das war am Wochenende dann doch viel, viel besser besucht. Aber es war sehr, sehr leer. Dafür haben die Leute, die da waren, wirklich was geboten bekommen. Die Hallen sind klimatisiert gewesen. Es war alles schön weitläufig, schön geschmückt. Also die Ausstattung war wirklich erste Sahne. Die Orga war erste Sahne. Also das war schon ein ganz anderes Niveau, als man das zur RPC kannte.
Ich glaube, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe für, weil klar, Rollenspiel, Tabletop, Brettspiel, Bücher, alles cooles Zeug holt mich ab. Aber das habe ich doch auf einer Con. Auf einer Con zahle ich plus minus einen Zehner, wenn überhaupt, weil auch ich ja meistens als Supporter da bin. Ja. Wo ich ja eher das Geld für hinlege, ist ja dann, ich sage jetzt mal, die ganzen Autos, Kulissen, die haben ein dickes Kino gebaut. Ne?
Das Rahmenprogramm im Großen und Ganzen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nordcon denke mit der Zombie-Kalypse, das ist, wenn sowas da auch ist, das wäre ja zumindest schon mal ein großer Gewinn.
Das Rahmenprogramm war aber da. Du konntest verschiedene Schauspieler treffen. Jason Statham war zum Beispiel da.
Frage.
Das ist, ja.
Ich musste dafür Geld bezahlen, dass der mir ein Autogramm gibt.
Das oder musst du auf jeder Messe machen, wo Fans, wo irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche Stars sind.
Macht's nicht besser.
Wenn ich schon natürlich mal 50 nicht zahlen muss, um dann noch Geld ausgeben zu müssen, ist das für mich echt kein Anreiz.
Natürlich. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist tatsächlich aber oft so, dass wenn du auf irgendwelche Messen gehst und du triffst dort irgendwelche Schauspieler, dann ist das Foto machen mit dem Schauspieler plus ein Autogramm von dem, das kostet immer extra.
Ist ja okay, muss ich aber nicht schön finden, muss ich auch nicht einsehen. Also mich holt es halt einfach nicht ab. Ich kann es nicht verstehen. Für mich, wenn ich 50 Euro da hinlege, dann muss das bis auf irgendwelche exklusiven Sachen halt eben drin sein. Und wenn ein Jason Statham zum Beispiel dann ausgeschrieben wird als Rahmenprogramm und ich für das Rahmenprogramm nochmal extra zahlen muss, dann ist es so der Club im Club.
Das ist ein bisschen wie der Fastpass im Heidepark oder sowas, ne? Also wenn ich quasi dann nochmal extra zahle, um schneller in den Attraktionen zu sein oder sowas.
Ja.
Sehen kannst du ihn ja. Nur halt eben das Autogramm kostet extra. Ja. Also das ist aber, wie gesagt, das ist überall so. Das ist jetzt keine besondere CCXP-Sache oder die CCXP extra teuer macht. Das ist tatsächlich gang und gäbe.
Ich gehe ja, wie gesagt, ich versuche das zu verstehen und ich gehe eher als Rollenspieler da dran. Ja. Oder als Spielebegeisterter. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe.
Dann bist du auch nicht die Zielgruppe, nein.
Na? Was hast du letztes Jahr fürs RPC-Ticket bezahlt? Weißt du das noch?
Ich habe noch nie für irgendein Ticket bezahlt.
Ja, okay.
Ich bin da, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also ich erinnere mich an grob 30 Euro.
Irgendwie sowas, ne?
Also 25, aber jemand, der es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben und mich belehren.
Okay, aber das finde ich dann tatsächlich mit den 50 Euro jetzt gerechtfertigt?
Jein, also ich weiß es nicht. Also wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe, dann mache ich das erstens, um entweder einen Verlag zu unterstützen, der mir es wert ist, um da Bücher zu kaufen vor Ort, mit den Leuten vielleicht auch ein Pläuschchen führen zu können oder ähnliches. Oder ich gehe tatsächlich zum Supporten hin. Oder ich möchte mir eine coole Show angucken. Ich habe aber ganz viele Berichte auch schon von der CCXP gehört, dass da eben einige Sachen eher leer gewesen sind. Und das schreckt mich zum Beispiel dann eher ab. Klar, natürlich, freie Gänge und alles schnell besuchen zu können, ist natürlich irgendwie schon schön. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Wirkt aber auf mich auch immer so ein bisschen so, aus welchem Grunde sind denn die Leute nicht da? Der Termin war ja auch nicht so günstig gewählt, ne?
Der Termin war überhaupt nicht günstig gewählt. Etwas, was mich auch ganz dolle geärgert hat, weil ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht, weil ich es die letzten Jahre verpasst habe, ich wollte eigentlich auf die Comic-Con nach Stuttgart. Und das war das gleiche Wochenende.
Genau, das wollte ich ansagen.
Und das fand ich, zwei Comic-Cons am selben Wochenende, das war so ein bisschen Konkurrenzkampf. Und mit ein Grund, warum viele Verlage sich auch dazu entschieden haben, dass sie nicht kommen. Und auch einige Künstler, von denen ich weiß, die sind dann lieber auf die Comic-Con nach Stuttgart gefahren und nicht auf der CCXP gewesen.
Also ich alles, was ich eben gesagt habe über Preise, vergiss es mal. Ich habe eben mal mein Google Foo genutzt. Tagesticket im Vorverkauf 13 Euro, Tageskasse 16,50.
Genau, so ähnlich hätte ich jetzt
für
aber
die
auch...
RPC.
Korrekt.
Für die
das
RPC.
Ist 2018.
Ja, ist überhaupt kein Vergleich. Ne?
Also ist überhaupt kein Vergleich, nein.
Und dafür, also ich weiß, dass von dem Geld ganz viel Geld an die LARPer oder Cosplayer oder wie auch immer alle Leute, die halt irgendwie was organisiert haben oder dazu beigesteuert haben, halt eben als Unterstützungsgeld bekommen haben.
Ja. Ne? Dafür waren die Stände auch relativ günstig. Ne? Diesmal waren die Stände schon relativ teuer, aber ich habe auch gehört, es gab Stände, die waren auf so Plätzen vertreten, die haben wohl nichts gekostet. Da gab es dann extra Sonderkonditionen
für kleine. Das war bei den Tabletops, bei den Spielen. Das waren die Kleinverlage.
Die Kleinverlage, genau.
Genau. Also ursprünglich sollte man sich dort bewerben, aber es kam wohl so wenig Bewerbung, dass sie quasi auserwählt wurden, angerufen und dann haben die da halt eben einen Stand gekriegt und konnten sich da präsentieren, wo man halt auch wieder über Kommunikation reden muss, ne? Weil ich glaube, ein kleiner Stand, egal ob das ein Verlag ist, egal ob das was auch immer ist, ein Tabletop-Laden oder sonst irgendetwas, wenn man umsonst auf einer RPC, CCXP sich ausstellen kann und das irgendwie organisieren kann, die müssen ja dann auch Personal dafür haben und so weiter, dann macht man das doch.
Ja.
Ne?
Definitiv.
Aber wenn man das nicht weiß...
Also fürs erste Mal lief es nicht glatt, aber wenn die Qualität von der Ausstellungsfläche her, und das soll ja erstmal so bleiben vom Konzept her, wenn das so bleibt, bin ich durchaus gewillt, nächstes Jahr nochmal hinzufahren und ich hoffe, dass es dann... Dass sie vielleicht auch ein bisschen was daraus gelernt haben, dass sie das, was sie daraus gelernt haben, auch tatsächlich umsetzen, dass die Preise vielleicht angepasst werden. Also ich habe es noch nicht aufgegeben.
Also wenn ich es jetzt so bei 30 Euro lege pro Ticket, das würde ich mir tatsächlich sogar noch überlegen. 50 ist mir einfach deutlich zu viel.
Ja,
so 25 bis 30 wäre für mich so die persönliche Schmerzgrenze. Ne?
Ja.
Ich würde darüber nachdenken, ich meine, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, aber gedanklich gesehen, Der hohe Ticketpreis kommt ja eher, wie gesagt, durch diese ganzen Ausstellungsstücke und durch das Gelände, was sie aufbauen, die Schauspieler etc. Wenn ich jetzt aber als Rollenspieler dahin gehe, dem das eigentlich nicht interessiert, ob man dann nicht vielleicht die Tickets splitten könnte?
Ich glaube, als Rollenspieler, als Rainer, wenn du auf so eine Con gehst, um zu spielen, war die RPC niemals die richtige Anlaufstelle und das wird die CCXP auch nicht sein. Auf der RPC war es früher so, du hast das in der Halle 10.1 gemacht unten und das ist eine riesengroße Halle und da steht Tisch an Tisch an Tisch, das heißt, du hast da auch eine Lautstärke. Nach einer Runde von 3-4 Stunden gehst du da raus und alle sind heiser. Also das war nie eine schöne Atmosphäre zum Spielen. Und auf der CCXP ist es ebenso eine große Halle, die ist etwas besser vom Hall her, weil sie, wie gesagt, die auch schön geschmückt haben und Teppich ausgelegt haben. Also du hast nicht mehr diesen Schallstrahl. Aber ich würde sagen, zum Spielen ist das dann trotzdem nicht wirklich gut geeignet. Für Brettspiele funktioniert das super. Aber für so eine richtige Rollenspielrunde, für so eine Demo-Runde ist das, geh lieber auf eine kleine Con, nicht auf die CCXP.
Da hätten mich auch eher so die Let's Plays oder die Panels interessiert, ne? Also mit Tommy Krabbeis zum Beispiel, das ist auch was von Olkenspalter TV ja auch zum Beispiel gesendet wurde. Das habe ich mir dann bei YouTube angeguckt, da zahle ich dann nichts. Statt 50 Euro. Ich hätte es aber auch gerne live gesehen, aber wie gesagt, da sind mir die 50 Euro. Ich muss ja auch noch Anfahrt bezahlen und eventuell noch ein Hotel, das zu Messezeiten ja auch noch mal ein bisschen teurer ist. Ja, nee.
Es hat mehr Messecharakter als Convention-Charakter, genau. Definitiv.
Das Ding ist, wenn ich halt auch an die Verlager denke oder an die anderen Aussteller da denke, die halt was zu verkaufen haben, wenn ich, wie du schon sagst, ich muss anfahren, ich muss irgendwo übernachten, ja. Gut, in Köln könnte ich da vielleicht jemanden, aber ich muss da erstmal richtig Geld auf den Tisch legen und das landet doch letztendlich nicht mehr bei den Verlagen.
Nee.
Also als Aussteller, ich muss meinen Stand bezahlen, ich muss meine Leute bezahlen, ich habe einen Ausfall von der normalen Arbeit, die irgendwie vor- oder nachgearbeitet werden muss. Ich muss das ja irgendwie reinkriegen.
Messekosten sind Werbekosten.
Nein,
das kommt auf die Branche drauf an. Aber es ist das, was du an Werbung quasi damit generierst, dass die Leute da sind.
Und das können wir nochmal auf dem Wirtschaftspodcast diskutieren.
Aber die Leute erwarten das, ne? Wenn du nicht da bist, dann ist es halt so ein bisschen so, ach, ja, okay.
Naja, also ich meine, Asmodee hatte ja auch nur so einen Mini-Stand, ne? Und Pegasus hatte auch einen Mini-Stand, wenn überhaupt.
Gab es nicht auch das Lesecafé?
Ja, das wurde von Feder und Schwert wieder gemacht, wie die auf der RPC auch.
Ist das nicht auch von Pan betreut worden?
Das kann sein, das möchte ich mich nicht festnageln.
Da kann ich mich auch gar nicht festnageln.
Okay, also mir war da, als wenn da irgendwas...
Also ich hab zwar relativ viel gesehen, aber wie gesagt, das war alles sehr weitläufig. Ich war am Stand vom Uhrwerk. Natürlich. Ich war am Stand ganz wichtig, weil das ist so die große Neuheit, die ich dieses Jahr dort auch mitgenommen habe. Ich war bei Truant. Mhm. Ich habe mir das Witcher-Rollenspiel abgeholt.
Das freut uns. Wir freuen uns auf die nächste Runde.
Ja, das glaube ich. weil das ist tatsächlich auch zur CCXP erschienen.
Ja.
Und ansonsten waren wir bei diesem Postapokalypse-Gelände, habe mich dort mit einigen Leuten unterhalten. Aber wie gesagt, ich war nur einen Tag da, also das war alles sehr groß für einen Tag. Und wenn man wirklich überall mal irgendwo reingucken wollte, wenn man dann vor allem in dieser Halle, wo Tommy Krapfer ist, mit Mario Stritter und mit Bernhard Hennen, sich noch hinsetzen wollte und den zuhören wollte, also das war auch den ganzen Tag Programm. Das war zu viel, also das habe ich alles zeitlich gar nicht geschafft. Wäre ich die ganzen 4 Tage da gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich alles mitnehmen können, aber so, also ich kann nicht hundertprozentig genau sagen, was da jetzt tatsächlich alles vertreten war.
Wie halt üblich auf Messen, ist halt meistens zu groß, als dass man alles an einem Tag wirklich sehen kann.
Genau. Also
auf die ganz kleinen Fachmessen vielleicht. Aber auf der Feencon warst du länger, richtig?
Auf der Feencon war ich theoretisch auch nur einen Tag. Ich war am Sonntag noch einmal kurz drauf, um ein bisschen zu filmen, weil es so voll war am Samstag, dass ich mit meiner Kamera dann nicht wirklich vernünftig durch die Gänge gehen konnte. Also habe ich das Sonntag früh nochmal gemacht. Hat natürlich Nachteile, weil jetzt habe ich ganz viel Filmmaterial mit einer sehr leeren Con und mit wenig Besuchern. Erweckt nicht den richtigen Eindruck. Es war ziemlich voll. Es war sehr gut besucht. Mhm. Nach den letzten Jahren, die eher Mauer waren, hat mich das auch wirklich dolle gefreut.
Wie war die Luft?
Die war erstaunlich gut. Wir hatten am Samstagabend noch ein richtig dickes Gewitter. Also es hat wirklich Katzen und Hunde geregnet. Und das hat sehr gut abgekühlt. Also die Luft war angenehm. Mhm. Im Gegensatz zu den letzten Jahren. Wir hatten auch nicht ganz die heißen Temperaturen. Die letzten Jahre hatten wir immer so um die 36, 37 Grad. Das war kaum zu ertragen. Und dieses Jahr hatten wir so 30 Grad plus das Gewitter am Abend. Das war gut.
Das ist dann ja schon viel angenehmer, ne?
Durchaus.
Und was hast du da so alles Schönes gemacht auf dem Feencon?
Was habe ich gemacht auf dem Feencon? Ich habe eine Runde Volsung geleitet, weil ich muss ja auch ein bisschen arbeiten, wenn ich auf seine Con gehe.
Sehr schön.
Und ich habe mir dann nach unserem super tollen Podcast zusammen mit anderen Podcastern, den ihr bei Ausgespielt hören könnt, den wir zusammen mit Frosty, Ausgespielt Podcast,
System Matters,
genau,
und dem Steam Tinkerer.
Genau. Haben wir irgendwen vergessen?
Nee.
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht, wenn ich schneiden wir das noch rein.
Rein?
Das ist ganz unauffällig.
Genau. Den könnt ihr euch auf jeden Fall bei Ausgespielt anhören. Nachdem wir das so erfolgreich gemacht haben, habe ich mir dann auf der FanCon gedacht, hey, warum das Gleiche nicht nochmal wiederholen, aber mit anderen Leuten? Und dann habe ich mir den Michael Jägers geschnappt von Jägersnet. Ich habe mir den Thomas Michalski von der Dorp geschnappt. Ich habe mir den Ralf Sandfuchs von, ja, was macht er? Von seinem eigenen Podcast geschnappt. Und ich habe mir den Moritz Melham geschnappt, der mit allem, was mit Rollenspiel irgendwie zu tun hat.
Gerade das Rollenspieltag zum Beispiel.
Genau. Und wir haben uns dann in einen Kellerraum verkrochen, wo es auch gerade noch so erträglich war von den Temperaturen. Und da haben wir dann so eine gute halbe Stunde über die 30. FanCon und über alle FanCons vorher
gesprochen. Habt ihr eine kleine Anekdotenparade veranstaltet?
So ein bisschen, ja.
Schön.
Ja, ich bin irgendwie nicht mehr so weit unterwegs auf Cons.
Ich auch nicht. Das muss ich auch nicht mehr haben. Also es ist irgendwie...
Ich hätte da schon noch wieder Lust zu.
Es muss mich dann schon was locken. Also
FanCon hätte mich dieses Jahr echt gereizt, aber das lag zeitlich für mich echt ungünstig.
FanCon ist immer ein Besuch wert. Also ich bin seit, ich weiß nicht, meine Con-Saisons haben angefangen so um 2002, 2003 herum. Da habe ich ja als Supporter für Earthdawn gearbeitet oder angefangen und war dann regelmäßig in der Ecke, habe die FanCon besucht, habe die RedCon besucht und war ich eigentlich jedes Jahr da bis Ende der 2000er, Nuller Jahre.
RedCon habe ich zuletzt besucht, als sie noch in Dortmund war. Also die letzte in Dortmund. Da war ich so bitter enttäuscht, dass ich dann nicht mehr hingefahren bin. Und dann habe ich Berichte von den Neuen gelesen. Dachte, ach, das kannst du ja mal wieder machen. Dann ist es aus Unna wieder weggezogen.
Ja, nee, Unna war ich zweimal. Ja. Dortmund viel und dann war ich in Unna, glaube ich, zweimal. Und jetzt ist es ja in Limburg und seitdem war ich da nicht mehr.
Ich fahr gerne die 2 Stunden nach Hamburg zur NordCon. Da werde ich immer glücklich gemacht. Ja.
Die lohnt sich auch
immer. Wenn ich an Dreieich denke, also es ist meine persönliche Erfahrung, das war einfach keine schöne Erfahrung, hat mir nicht viel Spaß bereitet.
Da war ich zum Beispiel noch nie.
Ist die einzige Con, auf der ich jemals erlebt habe, dass Leute sich buchstäblich um einen Spielerplatz auf einem Tisch geprügelt haben, also nicht vor dem Ausgang geprügelt haben.
Okay, prügeln nicht. Ich kenn's aber von der RedCon. Da haben auch alle angefangen zu betteln, wir brauchen Spielleiter, weil es gab so viele Spieler und viel zu wenig Spielleiter. Und irgendwann haben wir uns dann 40 Leute einfach mal geholt und haben Werwölfe vom Düsterwald gespielt, weil das halt mit so vielen Leuten
ging. Auf der Dreieich?
Ja. In Dortmund?
Ja.
Ach, ihr wart das, die meinen Schlaf gestört haben,
ja? Ach was?
Auf der Dreieich kamen ja selbst die Leute nicht zum Aushang. Nee. Also man wollte den ja den runden Zettel aus der Hand reißen. Ja. Und also das, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur meine komische Wahrnehmung war oder so, aber hat mir einfach nicht viel Spaß gemacht. Ich war auch dann glücklich, als ich auf dem Nachhauseweg war. Und das war für mich damals so ein Moment, wo ich mir sagte, ich hatte viel Fahrerei, ich hatte einiges an Extrakosten und dafür hatte ich kein richtig schönes Wochenende.
Zu viele Leute, zu wenig Tische, es war zu laut. Diese riesige Halle für Tabletopper, die gar nicht so richtig ausgenutzt wurde.
Ja, genau. Also da hast du Platz gehabt, den durftest du nicht nutzen. Das war nicht gut. Und seitdem sage ich mir, warum soll ich dann so lange fahren? Dann, also wenn ein schönes Rahmenprogramm wie eben auf der NordCon ist, das ist ja dann so ein Event, da kann ich dann auch mit meiner Frau hin und sagen, komm, du gehst mal da gucken, ich gehe mal da gucken, spielen, leiten, wie auch immer. Ich brauche mir keinen Kopf machen.
Ja.
Ne? Wir werden glücklich, das ist dann so ein Pärchen-Event in Anführungsstrichen.
Kann ich absolut nachvollziehen, geht mir mit Svenny ja genauso. Mhm. Der spielt ja auch ungern auf Cons und wenn ich dann gerade meine Runden irgendwo leite, dann läuft er gerne mal draußen rum. Auf der FanCon zum Beispiel hat er sich auch dann draußen aufs Gelände, das ist ja das Schöne an der FanCon, der hat ja auch ein Außengelände, hat er sich dort auch hingesetzt, hat sich mit meinem Chefredakteur für Spiele beim Dorn zusammengesetzt. Die haben dann so 3-4 Stunden einfach mal eine Runde gequatscht
Cool. Und
haben so die Zeit überbrückt. Weil er auch gesagt hat, genauso wie bei der NordCon, es ändert sich nichts. Die FanCon ist irgendwie, man kommt hin und man weiß sofort, da steht der Stand, da steht der Stand. Es gibt nur so marginale, minimale Änderungen und das ist bei der NordCon ähnlich. Ne? Ansonsten ist es immer das Gleiche, jedes Jahr das Gleiche. Und wenn man das nur als Zuschauer wahrnimmt und nicht aktiv daran teilnimmt, dann hat man das Gefühl, habe ich schon gesehen, was will ich hier überhaupt. Aber als Spieler oder als jemand, der auch an den Aktivitäten draußen gerade teilnimmt, ist das natürlich, oh, schön, es ist wieder da, ich kann es nochmal machen. Das ist
Ja, Mensch, dann würde ich mir die Feenkon doch gleich mal fürs nächste Jahr auf meinen Con-Kalender mal wieder draufschreiben. Kann man ja eventuell auch mal mit anderen Besuchen da in der Gegend verbinden. Ich meine, gibt ja genug Leute, die man kennt, die in der Ecke wohnen.
Also ich habe zum Beispiel mein Hotelzimmer auch schon wieder gebucht. Das machen wir auch jedes Jahr. Wir checken aus und reservieren gleich fürs nächste Jahr.
Das geht ja nichts über ein wunderbar klimatisiertes Hotelzimmer, nicht wahr?
Nein, nichts. Vor allen Dingen nicht bei dem Wetter. Die Feenkon hat ja den Ruf, auch immer die Hitze zu haben. Ja, Feenkon ist, also Hitzewelle ist da, das ist klar.
Klar, so Ende Juli, ne? Also Mitte, Ende Juli ist halt immer schon eher mal heiß. Kann man auch ganz gut mit rechnen. Definitiv. Wird jetzt ja dank Klimawandel auch nicht unbedingt besser.
40 Grad sind angekündigt. Hurray. Ja,
zum zweiten Mal dieses Jahr. Hurray.
Das freuen wir uns drauf.
Na, aber dann bin ich ja mal gespannt, was nächstes Jahr aus der CCXP wird. Mhm. Kann ja nur besser werden. Und wenn es nächstes Jahr gut wird, vielleicht gehe ich dann übernächstes Jahr dahin.
Ich werde es mir auch, glaube ich, nächstes Jahr erstmal skeptisch aus der Ferne betrachten. Es sei denn, die senken die Ticketpreise ganz gewaltig, dann würde ich es mir auch nächstes Jahr schon angucken. Aber ich sag mal, 25 Euro oder drunter und ich bin da, alles drüber und ich werde nicht hinfahren, lohnt sich für mich nicht.
Also ich wäre, hätte ich den Preis bezahlen müssen, wäre ich auch nicht gefahren.
Ja.
Also hätte ich das Presseticket nicht bekommen, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Ich war aber als Presse da und da waren sie aber auch sehr kulant. Und
vielleicht das ist ja Supporter-Kontingent oder sowas.
Das wäre eine Option. Naja, und FinCon hört sich auf jeden Fall zumindest nach einer gelungenen Mischung aus Con und nerdiger Veranstaltung an.
Absolut. Also ist nur zu empfehlen. Wie gesagt, jedes Jahr. Hm. Ich war jetzt 15 Mal da und werde das die nächsten Jahre definitiv weiterhin fortführen. Zumindest so lange, wie die Con noch dort stattfindet, wo sie gerade stattfindet. Weil das Haus soll abgerissen, renoviert, was auch immer werden.
Wir warten mal ab.
Genau.
Aber ein paar Jährchen haben wir noch.
Abschließend noch kurz, nicht falsch verstehen, ich hate nicht über die drei, ich hatte einfach nur eine schlechte Erfahrung und dafür lohnt es sich nicht. Bitte geht dahin, macht eure eigene Erfahrung. Ich habe sehr, sehr viele Positivstimmungen von der Dreieich gehört. Lieben Gruß an die Dreieich-Orga.
Außerdem gibt es da echt gute Runden. Also wir haben auch tolle Spielrunden gehabt und wir hatten ja auch viel Spaß beim Spiel. Es war halt nur wirklich so, dass es irgendwie einfach voll und laut war. Ich meine, das spricht ja irgendwo auch für die Con, dass da so viele Leute immer wieder hingehen, nicht wahr?
Ich wollte es mir auch mal angucken.
Lass es dir nicht von uns verderben.
Genau. Ja, ich habe zugeschlagen bei der, ich sag mal, rettet den Uhrwerk Verlag, rettet Feder und Schwert. Habe mir ein buntes Rollenspielpaket gekauft, unter anderem aber auch einfach mal Romane. Und möchte einfach mal jedem ans Herz legen, der irgendwie am Thema Fantastik interessiert ist, sich die Splittermond-Romane mal anzusehen und auch einfach mal reinzulesen. Als PDF hilft den Verlag immer am meisten, aber klar, gerne als Print. Ich habe jetzt in kurzer Zeit zwei Romane durchgelesen, bin jetzt beim dritten. Angefangen habe ich mit dem ersten Roman Nacht über Herates von Anton Weste. Der ist von 2017 und führt einen einfach mal gut in die Splittermondwelt ein. Es geht eher um zwei Auftragsmörder, die durch Herates schleichen und ihren Job erledigen und einer Intrige innerhalb der Organisation auf die Schliche kommen. Das Ganze ist ein bisschen hart und dreckig aufgemacht, was mich persönlich sehr anspricht. Schon die ersten 10 Seiten haben mich abgeholt. Jeder, der es gelesen hat, wird jetzt wissen, was ich meine. Genau.
Wenn ich jetzt mal annehme, ich hätte so gar keine Ahnung von Splittermond. Noch nie was von gehört, noch nie was von gelesen. Du sagst jetzt Herates. Klingt für mich jetzt erstmal griechisch, wenn ich jetzt unbedarft rangehe. Gut, ich persönlich weiß jetzt ein bisschen mehr.
Ja.
Aber wo liegt denn Herates? Was ist... Ist das ein Teil sozusagen... Was ist das für eine Welt? Also
Herates ist Teil der Welt Lorakis. Und Lorakis ist eine Fentelalter-Welt, die halt eben dem Eulenspiel Splittermond entliehen ist. Die Mondportale sind schneidend und prägsam für das für die Welt von Lorakis, womit man quasi über magische Portale, die durch die Feenwelten führen, quasi seine Wege verkürzen kann und quasi von Nord nach Süd innerhalb weniger Tage, was normalerweise Wochen, Monate, wie auch immer dauern würde. Aber diese Portale durch, oder diese Portalwege durch die Feenlande sind halt auch nicht zwangsläufig immer sicher. Wovon auch gerade der Roman handelt, den ich jetzt gerade lese.
Wie viele hast du dir insgesamt geholt?
Sechs.
Sechs Romane, okay.
Ja.
Hängen die irgendwie miteinander zusammen oder sind die wirklich komplett unabhängig voneinander zu lesen?
Die sind lose. Also jeder könnte sich jetzt zum Beispiel überlegen, auf was für eine Art Fantasy stehe ich zum Beispiel. Die Judith Vogt hat zum Beispiel einen Splittermond-Roman geschrieben, der in Zhuyang spielt. Zhuyang ist so fantastisches China-Japan. Und wer so ein bisschen auf Fantastic Wuxia Action steht, sollte sich den Roman mal ans Herz legen. Also, nur mal so ein Tipp. Judith schreibt einfach auch einfach gut, muss man einfach dazu sagen. Und erzählt halt einfach eine spannende Geschichte. Und ich finde halt einfach die Qualität der Romane, das, was dort abgeliefert wird, insgesamt spricht mich einfach an. Ich habe lange versucht, mit Splittermond warm zu werden, also mit dem Rollenspielsystem, und habe es einfach nicht geschafft. Vielleicht kommt das noch irgendwann, aber es konnte mich nicht einfangen. Ich bin einfach mit dem Regelsystem nicht warm geworden, wobei ich die Welt aber immer schön fand. Und deshalb holen mich auch die Romane ganz gut ein.
Muss ich jetzt Erfahrung oder, ich sag mal, zumindest Ahnung von dem Rollenspiel haben, um die Romane irgendwie zu verstehen?
Nein, aber es wäre ein super Einstieg vielleicht, um sich so ein bisschen einzulesen, so ein bisschen einzufühlen in diese ganze Welt. Ja. Dadurch, dass auch jeder Roman bis jetzt in einer anderen Gegend spielt und auch immer ein wenig erklärt wird, was dort passiert und wie es dort passiert. Ja. Also diese Einführung zum Beispiel in diese Feenwelt, bei der ich gerade dran bin, das nimmt dich einfach schön an die Hand. Also wenn du Splittermond spielst und egal ob Spielleiter oder als Spieler und dich da vielleicht ein bisschen reinfinden möchtest, dann wäre das einer der schönen Wege.
Das heißt, diese Romane bilden die Atmosphäre, die das Rollenspiel Splittermond sozusagen verursachen soll oder auslösen soll, auch ganz gut ab, denkst du?
Richtig, richtig. Also ich denke, die Romane spiegeln das genauso wieder, wie es sein soll oder sein kann. Ne? Jedem sein Splittermond, aber das spiegelt es wieder, wie ich es für richtig empfinde.
Jetzt ist Lorakis ja eine sehr, sehr magische Welt, wo irgendwie jeder im Prinzip Zauberei erlernen kann. Spiegelt sich das auch in den Büchern wieder?
Ja. Es ist der eine kann ein wenig mehr Magie, der andere dann vielleicht ein wenig weniger, aber dafür anders. Die einen stärken sich auf eine ganz natürliche Art und Weise. Bei dem anderen wird eben in einem Nebensatz erwähnt und Charakter XY macht einfach mal wieder ein paar Lichtkugeln, sodass ganz selbstverständlich Licht herrscht. Bei anderen kann man es vielleicht nur vermuten, dass sie Magie wirken, weil sie einfach so stark und ausdauernd sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, auch das spiegelt es ganz gut wider, weil ich glaube, wenn ein Handwerker in der Welt von Splittermond, meinetwegen ein Schmied zum Beispiel, dem Fels und dem Feuer zugetan ist, dann wird er da kein Feuerzeug, Zunderschwamm, Stein und Stahl rumliegen haben. Dann wird er einen kleinen Flammenzauber machen, um seine Esse anzuwerfen. Ja. Das ist so das, wie ich es mir immer vorgestellt habe.
Der Dachdecker fällt vom Dach und es passiert ihm nichts,
weil er ein Federfall-Äquivalent zaubert, genau.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Und wie viele von den vier Romanen hast du denn bis jetzt gelesen?
Ich bin jetzt im dritten. Ich habe die hintereinander so weg.
Das ist ja schon recht ordentlich, ne? Also ich meine, wie lange hast du die jetzt ungefähr?
Monat?
Ja. Ich meine, du bist ja mit Arbeit auch immer ganz gut beschäftigt und trotzdem...
Ich lese nur abends. Ich lese immer quasi so von 10 bis 11, so plus minus.
Ja.
Also, ja, es liest sich auch einfach gut.
Ne? Liest sich schnell und gut weg, sagst du?
Ja. Ja.
Hast du von den dreien, die du gelesen hast, einen Favoriten bis jetzt?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich Nacht über Herates. Doch, also von der Story hat es mich am meisten abgeholt. Und wie gesagt, ich mag halt doch lieber dieses hart und dreckig angehauen.
Ja, das hart und dreckig war es, klar.
Genau.
Ja.
Aber da muss ich da auch mal reinlesen. Weil ich habe mir jetzt, die Regelwerke habe ich, aber Splittermond selber habe ich noch nie gespielt.
Mhm.
Und ich finde das System an sich sehr reizvoll, also von der Welt her, was ich so gehört habe. Aber ich komme einfach nicht dazu. Also Michel, ich muss dich unbedingt irgendwann nochmal dazu kriegen, dass du mir eine Runde Splittermond leitest. Das heißt,
dazu kriegen, sag einfach nur Bescheid.
Ja, die Zeit muss man haben, ne? So.
Die Zeit, ja, das ist immer der Faktor, ne?
Aber dann könnte ich ja schon mal durch die Romane ein bisschen reinschnuppern.
Genau, kannst du mal reinschnuppern.
Das klingt gut. Feder und Schwert mag ich ja sowieso immer sehr. Die veredeln die Wirklichkeit und das machen die auch ganz gut. Also die Bücher haben immer eine ganz tolle Qualität. Und von daher ist das eigentlich immer einen Blick wert.
Ja, generell Fantastik in Deutschland ist sowieso so ein bisschen so ein kleines Stiefkind, habe ich immer so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr unter anderem die Diskussion mitbekommen habt um das PAN-Netz, also das Fantastik-Autoren-Netzwerk und Wikipedia.
Ja, ganz, ganz frisch jetzt auch, ne? Der Wikipedia-Artikel soll gelöscht werden, weil zu wenig Relevanz.
Genau, ja, also knapp 200 Mitglieder ist jetzt nicht relevant in Deutschland und als Verein brauchen wir gar nicht in die Tiefe einsteigen, aber ist halt so ein Aufregerthema für viele, ne? Weil Fantastik ja gerne mal als, wie gesagt, als Stiefkind behandelt wird.
U-Literatur.
Wie wir, um nochmal auf das erste Thema mit der CCXP zurückzukommen, auch von Mayri und werden auch noch alles dabei.
Tommy Krappweiß
war dabei.
Bernhard
Henn war dabei. Die haben das ja auch besprochen auf der CCXP, ne? Also das Thema Fantasy in Deutschland. Ja, aber hart und dreckig kann ich auch.
Hart und dreckig kannst du auch, ja? Erzähl mal.
Ja, ich habe eine Neuanschaffung auch seit der Nordcon, so wie unser lieber Matze mit seinen Büchern. Da habe ich mir nämlich das Grundregelwerk von Conan von Modiphius gekauft. Das neue Spiel, das seit 2017 erschienen ist, als Kickstarter gemacht wurde und auf dem 2W20-System beruht, das ja auch Star Trek Adventures zum Beispiel benutzt.
Mhm.
Genau, ich habe das jetzt durchgelesen und nachdem ich das Grundregelwerk durch hatte, kam ich nicht umhin, mir noch ein paar Zusatzbände zu kaufen, das Kreaturenbuch und noch ein Buch über Ruinen und verwunschene Städte. Gibt es zwar alles nur auf Englisch und den Spielleiterschirm irgendwie zum Reingucken für Kurzregelüberblick oder ähnliches. Der hat mir auch ganz gut geholfen, genau.
Also Komplettpaket, das heißt, du kannst demnächst eine Runde leiten.
Oh, Komplettpaket ist das bei weitem noch nicht. Es sind mittlerweile schon über 10 verschiedene Bücher dafür erschienen. Also es ist schon eine ganze Menge draußen. Das muss man sagen, seit 2017 war Modiphius ja ganz schön fleißig.
10 verschiedene Bücher heißt... Viele Regionen oder viele Regelerweiterungen oder eine Mischung oder?
Ja, quasi eine Mischung. Also in dem Kreaturenbuch zum Beispiel ist ein neuer Archetyp mit erklärt worden, der Beastmaster, mit dem man dann auch Charaktere ein bisschen anders spielen kann. Und in jedem dazu oder in den Regionalzusatzbänden sind dann auch spezielle, also neue Archetypen und vor allen Dingen neue Hintergrundgeschichten. Denn bei der Charaktererschaffung würfelt man seine War-Story aus, normalerweise nach dem Grundregelwerk. Das heißt, alle Charaktere waren irgendwie im Krieg. Davon geht man aus und haben irgendeine Kriegsgeschichte erlebt, weil die Welt in Kriegen verstrickt ist und deswegen da irgendwie jeder reingezogen wird. Das ist einfach Teil der Charaktererschaffung. Und nach dem Beastmaster kann man dann sagen, ja, nee, mein Charakter ist eher in der Wildnis aufgewachsen, der hat gar keine War-Story, der hat eine Hunting-Story.
Mhm.
Wo sich dann wieder Fertigkeiten daraus ergeben.
Ah ja, okay.
Ja, das ist nämlich.
Das heißt, man baut auch seinen Charakter so ein bisschen mit einer Story, sodass man einen runderen Charakter am Tisch hat.
Also es ist halt eine biografische Charaktererschaffung. Mhm. Allerdings, du kannst den Charakter, wenn du willst, sogar komplett zufallstechnisch erschaffen. Also du kannst die komplette Erschaffung dem Zufall überlassen. Dann würfelst du aus, wo der herkommt, du würfelst aus, wie der aufgewachsen ist, du würfelst den Archetypen aus, du würfelst aus, was der für eine komische Eigenschaft hat.
Jetzt hast du mich, jetzt will ich spielen.
Also du kannst deinen Charakter komplett random erschaffen, was sehr witzig ist, aber es gibt auch so Alternativen zur Charaktererschaffung, dass man sich entweder alles aussucht oder dass man sich bestimmte Teile aussucht und den Rest dann dem Zufall überlässt. Genau.
Wie viel Conan ist in Conan drin?
Oh, eine ganze Menge Conan. Nicht nur im Titel, sondern Conan selber ist auch als NSC im Grundregelwerk enthalten. Und es hat die Eigenschaft, dass in jedem der Regionalbände eine Version von Conan vorhanden ist. Es ist nämlich so, dass die Regionalbände nicht heißen irgendwie, keine Ahnung, die Küste von so und so, sondern sie heißen zum Beispiel Conan the Pirate oder Conan the King. Und die Regionen, die dann darin beschrieben sind, sind entsprechend den Geschichten von Robert E. Howard auch die Regionen, die darin beschrieben werden. Also sprich, die Regionen, die in der Kurzgeschichte eine Rolle spielen, sind auch die, die dann quasi in der Regionalbeschreibung ankommen. Conan the Pirate hat dann auch Seekampfregeln mit drin zum Beispiel und bietet neue Archetypen. Da ich das noch nicht habe, kann ich jetzt leider nicht sagen, wie er heißt, aber es gibt halt quasi, das ist modular aufgebaut. Genau. Und es gibt dann noch neue Stories in diesen ganzen Regionalbänden.
Das Regelwerk dahinter kommt ja von Star Trek Adventures, richtig?
Quasi. Es teilt sich das gleiche Regelwerk, das 2W20-Regelwerk. Mhm. Mal ganz, ganz kurz angeschnitten hat man einen Attributs- und einen Fertigkeitswert. Die werden addiert und dann würfelst du 2W20 im Standard und jeder Würfel, der unter Attribut plus Fertigkeit bleibt, ist ein Erfolg. Jede 1 sind 2 Erfolge, beziehungsweise haben noch einen Sondereffekt und wenn du unter deinem Fertigkeitswert bleibst zusätzlich, dann hast du auch noch einen weiteren Erfolg. Genau, und 20 bringen Komplikationen rein. Man kann aber mehr Würfel würfeln.
Also quasi reizen.
Ja, jein. Du hast zwei Mechanismen. Und zwar hast du einmal das sogenannte Momentum. Wenn die Charaktere Proben machen und überzählige Erfolge haben, sagen wir, du brauchst einen Erfolg, um die Probe zu schaffen, du schaffst aber 3, dann kannst du entweder diese beiden sogenannten Momentum, also die überzähligen Erfolge, sofort einsetzen für Sondereffekte oder du sparst die.
Ah.
Allerdings nicht für dich, sondern für die Gruppe. Und so kann halt die Gruppe bis zu 6 Punkte zurücklegen. Das heißt, wenn wir jetzt mal als Beispiel so eine Szene auf der Schlachtfeld haben und der eine ist ein mächtiger Barbar, der holt aus, köpft den Anführer, hat viel zu viele Erfolge und sagt, ach, die brauche ich alle nicht, der Schaden, den ich so mache, der reicht schon aus, schmeiße ich in den Pool rein, dann kann der Nächste davon profitieren und nach einem bestimmten Schema Würfel dazu kaufen. Bis zu 3 Stück. Der erste kostet 1, der zweite 2, der dritte kostet 3 Punkte. Und sollte ich nicht genug Punkte im Momentum-Pool haben, kann ich auch dem Spielleiter Doom, also Verderben, zuschustern. Doom kann der Spielleiter dann wiederum einsetzen, ähnlich wie die Spieler ihr Momentum einsetzen können, aber der Vorrat des Spielleiters ist nicht begrenzt. Der Spielleiter startet mit 3 Punkten pro Spieler und hat da schon einige echt böse Sachen, die er machen kann.
Okay.
Generell vom Machtniveau her ist es so, es gibt so Vorschläge, wie man Encounter zusammenstellt. Es gibt so 3 Stufen von Monstern, Minions, Toughened und Nemesis. Also Minions, glaube ich, brauche ich nicht übersetzen. Toughened heißt so verstärkt oder irgendwie, ne, was in die Richtung. Und Nemesis ist, glaube ich, auch ziemlich klar.
Ja, ja.
Und es heißt so, ja, eine Nemesis ist so stark wie ein Charakter ungefähr. Man sollte aber nicht mehr als einen pro Gruppe verwenden. Pro Charakter kann man 2 Toughened und nur einen Toughened benutzen oder eben 2 Minions.
Wie sieht nachher die Entwicklung aus? Also Stufenaufstiege oder irgendwie so eine Art?
Du kriegst Erfahrungspunkte. Du kannst dann halt steigern.
Also ich kaufe mir neue Punkte.
Genau, du kaufst neue Punkte. Du hast dann verschiedene, du hast Expertise und Fokus in den Fertigkeiten. Das heißt, du hast nicht einfach einen Fertigkeitswert, sondern du hast halt 2 Fertigkeitswerte. Und das sagt dann sozusagen einmal, wie gut deine Qualität da drin ist und auch wie du Sondereffekte einsetzen kannst. Dazu hast du noch Talente, mit denen du das Ganze verstärken kannst. Alles in allem schon ein ziemlich hartes System, das mit dem du einfach Monster davonfegen kannst, du kannst aber auch ordentlich einstecken.
Mhm. Genau. Das klingt sehr Conan-like.
Ja, zudem kommt, dass du nicht nur körperlichen, sondern auch geistigen Schaden nehmen kannst. Mhm. Das wird ähnlich gewertet. Also du hast tatsächlich dann auch geistigen Angriff, geistige Verteidigung, geistige Rüstung. Und kannst halt nicht nur Gegner kaputt schlagen, sondern kannst sie noch ins Gesicht brüllen und sie damit vernichten quasi.
Also dickes Fell tatsächlich in echt.
Ja, so das, ne, also das bringt, glaube ich, diese Stimmung aus den Conan-Geschichten schon ziemlich gut rüber. Zudem merkt man auch in dem Rollenspiel und auch in den ganzen Sachen, die da so drinstehen, in den Monstern und in den Ortsbeschreibungen, dass Robert E. Howard und ein gewisser Mr. Lovecraft einfach Brieffreunde waren und sich ausgetauscht haben. So gibt es dann zum Beispiel Dead Relais, also die, ne, das versunkene Relais, wo Cthulhu wohnt. Man kann gegen Dagon kämpfen. Es gibt die Stygische Wüste. Es gibt in dem Buch ganz viele Einträge, die sich lesen wie Einträge aus Geschichtsbüchern, die dann von irgendwelchen Professoren in den 20er Jahren in der Arkham, Massachusetts geschrieben wurden in der Miskatonic University. Also ganz, ganz viel Crossover-Zeug. Total super. Was Conan aber, also was die Howard-Geschichten halt ganz massiv von Lovecraft unterscheidet, ist, es taucht in beiden Horror auf. Bei Lovecraft gehen die Charaktere dann kaputt, oder die Figuren daran kaputt, sterben, werden wahnsinnig oder beides, ja. Und bei Howard ist es eher so, dass dann die starken Helden das überkommen und den Horror am Ende besiegen. So, das ist so der essentielle Unterschied. Am Ende haut man dem Horror aufs Maul.
Barbarian-like, Keule.
Ja, natürlich. Man kann alles Mögliche spielen. Also die aquilonischen Ritter zum Beispiel sind eher ins mittelalterliche Frankreich angelehnt. Es gibt sogar so eine Übersetzungsliste in dem Rollenspiel, dass wenn man jetzt sagt, ja, keine Ahnung, ich hätte Bock auf, weiß ich nicht, einen arabischen Kämpfer oder einen wilden Barbaren aus den Nordlanden, was ist denn, welches Land im hyperboreischen Zeitalter ist denn jetzt die Entsprechung zu welchem irdischen Land?
Wie ist denn so die Magie da abgebildet? Ich meine, Conan ist ja jetzt nicht so für Feuerball werfende Sachen.
Es heißt ja auch nicht umsonst Sword and Sorcery. Mhm. Ist die Zaubervariante, die man da verwenden kann, nennt sich Sorcery und kommt immer mit einem Preis. Also auch Spielercharaktere sind durchaus in der Lage oder können auch durchaus Zauber verwenden, aber ähnlich wie bei Lovecraftscher Zauberei geht das nicht ohne Preis an der Seele einher. Das heißt, man muss sich dämonischen Kräften verschreiben, um an diese Zauber zu gelangen. Man muss, es gibt halt eher Zauberei, die nicht so in die Feuerballrichtung geht, wie du sagst, sondern ja, dann wird man halt zum Nekromanten und beschwört halt Leichen oder macht halt andere sinistere Dinge damit. Also die Charaktere bei Conan sind jetzt ja auch nicht unbedingt weiß, sondern eher dunkelgrau, die man spielt.
Ach, naja, es hängt immer von der Perspektive drauf an.
Naja, also es ist tatsächlich auch darauf ausgelegt, dass man eher kampfgehärtete Söldner, Krieger und ähnliches spielt. Wer jetzt also das klassische Zuckerbäcker-Rollenspiel erwartet, ja, der wird damit nicht glücklich werden. Also mein Charakter kann nicht kämpfen, ist eine Aussage, über die man herzlich lachen könnte bei Conan, weil das unweigerlich dazu führt, dass man, ich sag mal, an 30% des Spiels wahrscheinlich keinen Spaß haben wird.
Aber zu sagen, ich bin kein guter Kämpfer, weil ich bin ein guter Sorcerer.
Das ist was anderes. Ja? Dann habe ich ja trotzdem meine Berechtigung auf dem Schlachtfeld. Ja. Ich kann ja auch ein guter Heiler sein.
Irgendwo müssen sie auch ihre Kriegserfahrung genau. Hierher haben. Ne?
Ja, tatsächlich ist es sogar, dass die Fähigkeit Heiler eine essentielle Fertigkeit ist, die du bekommst, wenn du zum Beispiel den Kriegerarchetypen wählst, ist das automatisch mit drin, dass du auch heilen kannst. Dass du halt einfach gelernt hast, ja gut, ich habe viele Wunden gesehen und ich weiß, wie ich die verbinde.
Total logisch.
Ne? Das ist irgendwie total logisch, genau. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass du den Charakter biografisch erschaffst, hast du auch hast du gar nicht mal so unbedingt den Fertigkeitsoptimismus, Optimierer da drin, gerade wenn du viele Zufallswürfe zulässt, sondern eher, sag ich mal, den guten Verteiler. Also ich habe es heute durchaus geschafft, mal eine Fertigkeit aufs Maximum zu kriegen beim Charakter erschaffen, aber das ist gar nicht so einfach. Und das war für den Krieger jetzt auch nicht der Angriffswert, sondern tatsächlich der Paradewert. Ist übrigens auch ganz witzig, das Kampfsystem, du hast so viele Paraden, wie du willst, aber jedes Mal, wenn du parierst, kriegt der Spieler da einen Doom-Punkt. Ja, das ist ziemlich cool.
Würde ich gerne einmal in Aktion sehen.
Ja, da das kann ich euch gerne mal anbieten. Ich lese mir gerade das Abenteuer durch, das da in dem Grundregelwerk drin ist. Das liest sich ganz gut. Beginnt auf einem Schlachtfeld, so viel sei verraten, das ist noch ohne Spoiler, weil das einfach der Einstieg der Charaktere ist. Geht dann interessant weiter. Sehr, sehr Conan-haftig, sehr, sehr palpig und ansonsten gilt halt für Conan immer crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of the women. Ne?
Ich muss gerade an die Conan-Oper denken.
Ja, genau. Conan the Musical.
Ja, okay, ich merke schon, wir machen dann gleich mal Termine.
Auf jeden Fall. Ich bin total begeistert. Also ich werde mir auch jetzt über die Zeit mit Sicherheit auch noch die anderen, also Conan the Pirate, Conan the King und sowas zulegen. Ist definitiv für mich ein System, das sich auf Langspielen lohnt.
Ja, wer bringt das jetzt auf Deutsch? Machen wir ein Crowdfunding?
Also gekauft habe ich das Ganze im Uhrwerkzelt, aber die Modifier-Sachen hat in Deutschland halt auch der Uhrwerk-Verlag bis jetzt gemacht. Ne? Achtung, Cthulhu ist ja erfolgreich.
Ja.
Also von daher hoffen wir, dass es dem Verlag bald besser geht. Da laufen ja auch noch ein paar Crowdfundings.
Ja. So nicht Schurke wird jetzt, kommt es in den Druck.
Ja,
so viel ist klar.
Wir
brauchen nur noch eine Freigabe von Monte Cook.
Okay. Für Roll Inclusive sieht es auch gut aus.
Ja.
Da lief jetzt eine Vorbesteller-Aktion.
Die läuft gerade.
Wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist sie durch.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das steigen wir mal
vor. Verbotene Lande ist gerade noch ein bisschen.
Ist noch unklar.
Ist noch unklar. Unklar ist schön, ja.
Ja. Aber das hängt ja auch ein bisschen am Insolvenzverwalter, ne?
Ja.
Aber generell, Crowdfunding ist ja sowieso so ein Phänomen der letzten Jahre. Also gerade so im Rollenspielbereich irgendwie ziemlich viel.
Überhaupt in der Fantastik. Also was ich jetzt gerade, seitdem ich jetzt letztes Jahr wieder mit Tabletop angefangen habe, auch seitdem die 3D-Drucker bezahlbarer sind, kriegst du Modelle noch und nöcher in guter Qualität aus aller Herren Länder. Zu günstigen Preisen, gut mit Porto von was weiß ich woher, ist es natürlich dann trotzdem wieder ein teures Komplettpaket. Ja.
Ja gut, aber wenn du dann ein großes Crowdfunding machst mit viel Pledge, dann lohnt sich das ja unter Umständen
richtig,
auch. Ne?
Richtig.
Gerade wenn du mal schaust, dass es ja auch viele gibt, die das irgendwie so 3, 4, 5 Mal backen und dann hinterher verkaufen.
Ja. gibt solche und solche. Also gerade im Rollenspielbereich zum Beispiel, habe ich in den letzten Jahren bei jedem Crowdfunding mitgemacht.
Okay.
Also wirklich bei jedem.
Das wäre mir zu viel.
Ich will
halt auch nicht alles haben, aber also das mache ich schon relativ selektiv. Aber was ich jetzt halt mitgemacht habe, waren halt die erwähnten verbotenen Lande.
Mhm.
Dann habe ich Roll Inclusive mitgebackt. Hast du das auch mitgebackt?
Roll Inclusive hat mich tatsächlich irgendwie nicht so richtig angesprochen.
Ja, ist jetzt ja auch kein klassisches Rollenspielbuch, ne? Sondern ist ja eher
eine Essay-Sammlung.
Genau.
Ich war auch beim letzten Spielleiter zum Beispiel nicht dabei.
Ja, nee, das habe ich auch nicht mitgebackt. Was ich jetzt noch mitgebackt habe, das war ein amerikanisches Crowdfunding, Immersive Battle Maps. Das ist so quasi so ein Flipbook. Das ist mit, 10.000 war das Ziel, 980.000 sind reingeflossen, Dollar, US-Dollar.
Mhm. Okay.
Das ist so ein Buch, wo dann halt Battle-Mats drin sind fürs Rollenspiel, dass du aufklappen kannst, dass da eine plane Ebene bietet und wo du dann verschiedene Karten einfach hast, ne? Also dass du einfach auf den Tisch legen kannst.
Okay, ich muss an dieser Stelle berichtigen, ich mache bei jedem echten Rollenspiel mit und nicht bei Zusatzgeschichten, die man nicht als Rollenspiel bezeichnet. Also Roll Inclusive zum Beispiel ist ja kein Rollenspiel.
Das ist richtig.
Sekundärliteratur.
Ist ja eher Sekundärliteratur. Mhm. Und sowas wie diese Mappen oder irgendwelche Zusatzmaterialien, da bin ich dann auch eher nicht dabei. Aber ich sammle halt Rollenspiele und vor allem sammle ich sie immer so in dieser Deluxe-Luxus-Variante und entsprechend mache ich da auch immer genau in dieser Preiskategorie mit. Wobei, wenn es Systeme gibt, wo es keine Luxusvariante gibt, dann nehme ich halt eben das normale gedruckte Buch.
Crowdfundings können ja aber auch manchmal, ich sag mal, so ein leichter Schuss in den Ofen sein, wenn sie dann auch, ich sag jetzt mal, Insolvenz mal ausgeklammert aus anderen Gründen nicht umgesetzt oder irgendwie extrem verspätet kommen. Ne?
Ja.
Das ist ja so in der deutschen Rollenspielerszene auch so ein bisschen so ein schwarzes Tuch oder rotes Tuch, das eben, ja, jetzt mal keine Namensnennerei, aber dass es halt Sachen gibt, die noch, ja, ne, die halt echt noch ausstehen. Deadlands, die Box.
Die dicke Box zum Beispiel, aber halt Rest and Files ist ja nur noch viel länger in der Pipeline.
Ja. Ne?
Kommunikation war jetzt nicht so dolle und in den letzten Tagen kam auch nichts. Das ist total frustend. Ich habe das aber auch zum Beispiel mit Umlaut, das Heavy-Metal-Rollenspiel.
Ja.
Das war 2015 fertig, war erfolgreich und da kommt nichts. Ne? Ich meine, hallo, 4 Jahre.
Das ist krass.
Dammig. Also,
das ist, sowas ist immer ärgerlich.
Ja. Das verstehe ich nicht. Also, und das Ding ist, es kommt immer mal wieder so, also gefühlt alle 1-2 Jahre kommt mal so eine kleine Meldung mit, jetzt passiert was. Mhm. Aber versprochen, jetzt passiert was und
es kommt passiert nichts.
Ne? Ich hab mir beim anderen Crowdfunding Dungeon Titles bestellt.
Ja. Ja,
zum Auslegen,
ja,
zum Markieren mit ein paar anderen Sachen. Das ist auch schon über ein Jahr überfällig.
Ja.
Aber die Leute schreiben wenigstens ab und zu mal. Und wenn es nur einmal im Monat ist, die gehen damit offen um und sagen, das und das ist passiert oder das und das ist noch nicht passiert und deshalb wird es sich noch weiter verzögern. Es tut uns wirklich leid. Aber sie halten das am Leben und ich habe nicht das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde. Möchte ich keinem unterstellen, ne? Aber das Gefühl schleicht sich halt eben ein, ne?
Kommunikation ist alles. Bei Numenera lief ja auch nicht alles
richtig
glatt und es hat aber trotzdem am Ende geklappt. Und
es kam alles an. Genau.
Es kam alles an und da hat aber auch der Verlag sich hingestellt und gesagt, Leute, daran und daran liegt es.
Ja.
Ohne den schwarzen Peter an andere zu schieben, sondern richtig, auch mal zu sagen, es liegt an mir. Während andere dann sagen, der ist schuld und der ist schuld und es zieht sich deswegen und so weiter und so fort. Aber ich muss gestehen, ich habe ganz, ganz dolle Glück gehabt. Und das letzte Crowdfunding, wo ich dachte, oh, das wird jetzt schwierig, wo ich aber trotzdem kein schlechtes Gewissen habe, dass ich mitgemacht habe, war Protector.
Ja, da war ich auch dabei.
So, da habe ich auch schon gedacht, oh Gott, wenn das jetzt nicht mehr kommt, mein Gott, egal. Vielleicht kommt es dann trotzdem den richtigen Leuten zugute. Das Geld hat mich jetzt auch nicht umgebracht. Wenn dann hätte die Familie was davon gehabt.
Ich muss jetzt für jeden erstmal kurz sagen, dass der Crowdfunding Herausgeber
André Wiesler,
danke, ich kam wirklich nicht mehr auf Andres Namen, quasi kurz nach dem Crowdfunding verstorben ist.
Genau, ganz plötzlich und unerwartet und das war ein Schlag für alle. Also ich war schockiert. Ja. Und es ist aber rausgekommen und es kam an und es ist ein ganz tolles Ding und jedes Mal, wenn ich jetzt auf diese, also ich will es eigentlich gar nicht spielen, also es ist, ich gucke da immer
Ja, aber vielleicht sollte man das gerade deswegen spielen.
Ich habe das Buch gelesen und dann danach nochmal das Hörbuch gehört, was er eben selber eingesprochen hat. Es ist groß, es tut gut. Also ich hab ihn nie kennenlernen dürfen, aber
man hat das Gefühl, dass er noch irgendwo da ist.
Ja, doch, ich hab André um 2001 mal kennengelernt und habe ja für ihn auch Lotland unter anderem mit supported damals. Genau. Ja.
So aus der Zeit, da habe ich ihn auch
letztens rausgefunden, dass ich da auch noch vorne im Buch drin stehe. Was? Ja, ich wusste das gar nicht, dass ich da drin stehe, aber ja.
Was macht denn für euch ein gutes Crowdfunding, Kickstarter-Projekt oder so aus? Was erwartet ihr euch?
Ich will keine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich will keine Kickstarter-Exclusives. Und damit meine ich jetzt nicht, wie du kriegst das Buch in einem coolen Ledereinband statt in einem Standardeinband, sondern Dinge, die es dann auf dem Markt nicht mehr gibt. Ich bin der Meinung, ein Crowdfunding kann eine coole Sache sein, um etwas umzusetzen, was ich sonst nicht umsetzen würde, weil keiner das unternehmerische Risiko eingehen würde, etwas zu verlegen, von dem man nicht weiß, ob es sich verkauft. Aber dann quasi solche Dinge zu produzieren, wo dann hinterher Leute im Internet Mondpreise für verlangen. Ja, meine Güte, wenn es jetzt eine Brosche ist oder irgendwas anderes, was mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat. Aber wenn es Sachen sind wie, Karten für das Spiel zum Beispiel, die ich brauche, ja, oder die ich im Spiel brauche. Und die gibt es ja nur im Kickstarter, das finde ich doof.
Es gibt ja zwei Kickstarter-Exclusive-Varianten. Es gibt ja gesamte Projekte, die nur und ausschließlich Kickstarter-Exclusive sind, wo dann danach nichts mehr kommt.
Ja, finde ich scheiße.
Ne? Das hat man viel bei Spielen und so ein Kram. Also Brettspiel, Tabletop, etc.
Ja.
Und dann das, was du sagst, dass es manche Sachen nur Kickstarter-Exclusive gibt. Ja, das ist so eine Schere. Ne? Was meinst du, Joanna?
Also ich kenne dieses Exclusive nur beim Crowdfunding und danach nie wieder. Habe ich jetzt einmal kennengelernt aus dem Musikbereich. Da wurde ein Album produziert und dann hieß es, das gibt's nur hier. Und wer nicht mitmacht, der hat Pech gehabt. Und danach gibt's das nie wieder. Mhm. Dann denke ich mir, ich würde das jetzt aber gerne kaufen. Ich habe das vielleicht vorher gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Also gerade im Bereich Musik ist ja noch ein bisschen weitläufiger. Da ist man ja nicht immer up to date. Im Rollenspielbereich, Rollenspieler haben bessere Möglichkeiten und bei Vipen nicht so viel, dass sie sich besser vorbereiten können und auch auf dem Laufenden halten können. Beim normalen Crowdfunding, also für mich ist Crowdfunding ein Marketinginstrument und ich finde es gerade super, dass Sachen dadurch produziert werden, die sonst eventuell nicht gemacht werden würden.
Genau, aber ich finde halt, dass es dann dazu dienen sollte, um quasi ein Projekt zu starten. Kickstarter, nicht nicht Kick und dann aufhören quasi.
Genau.
Ne, also bei einem Kickstarter, den benutzt man beim Motorrad ja eigentlich auch nicht, um das anzumachen, dann geht's wieder aus.
Richtig.
Sondern das soll ja anbleiben.
Und also genauso sehe ich das auch.
Ja. Ich bin da voll und ganz bei euch. Ich mag aber auch Kickstarter Exclusive Inhalte, also quasi kleine Bonis, die ich bekomme, weil ich quasi ja vorfinanziere, ja, die jetzt nicht unbedingt spielrelevant sein müssen.
Ja, aber also sei es keine Ahnung, sowas wie eine Beschreibung einer Stadt in der Spielwelt oder sei es sowas wie eine coole Landkarte oder sowas, die ich dann auch nicht in, keine Ahnung, schlechterer Version später nochmal kriege, dann finde ich das doof. Also wenn das jetzt sowas ist wie Deluxe-Charakterbögen oder andere Sachen, die ich in normaler Version dann hinterher trotzdem noch kriege, dann ist das für mich okay. Dann ist auch, wie gesagt, wenn du sagst, ja, hier diese Special Edition mit, keine Ahnung, Unterschrift vom Autor und Limited Edition 1000 Stück oder so, finde ich gut. Aber das hat für mich seine Berechtigung. Aber inhaltsgleich soll es bitte für alle anderen später auch noch sein.
Richtig, alle sollen das gleiche Spiel spielen können.
Richtig.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bonus kriege, keine Ahnung, irgendwelche coolen Marker, Pokerchips, eine coole Tasse zum Beispiel. Bei Seelenfänger gab es eine coole Tasse dabei.
Das finde ich okay.
Das finde ich total cool. Lesezeichen brauche ich nicht. Die gibt es bei jedem Kickstarter.
Jetzt mit 3 Lesebändern. Jetzt mit 27 Lesebändern.
Ich meine, Lesebändchen ist das eine, aber Lesezeichen.
Ach so, ja.
Das ist es.
Ja, also dann lieber irgendwie 5-mal Lesezeichen und Charakterblätter weniger und dann irgendwie was Cooleres, was anderes. Ne? Ja. Ich habe auch so viele Poster, die kann ich gar nicht aufhängen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die Lesezeichen sehe ich auch vollkommen ein. Was ich schön finde, ist, wenn es heißt, wenn Summe X erreicht wird, dann nehmen wir besseres Papier.
Ja,
super.
Sowas
ja, finde
ich.
Haben alle was von.
Genau, also so diese Plätsch-Sachen, die finde ich richtig, richtig klasse.
Ja.
Zu Seelenfänger muss ich eine kleine Anekdote bringen. Ich habe auch bei Seelenfänger mitgemacht und ich habe jetzt meine Deluxe-Buch cool. bekommen. Cool. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen bei anderen Crowdfundings vermisst habe, wenn du so eine Deluxe-Variante hast, die begrenzt ist auf 50 Stück zum Beispiel, dass manchmal nicht drin stand, welche Nummer von wie vielen ich habe. Bei Seelenfinger steht eine Nummer drin.
Das ist schön.
Ich habe die 42 bekommen.
Das ist ja mal ganz unpassend.
Ja, so total. Danke an dieser Stelle nochmal an Ralf Sandfuchs, der das ein bisschen angeleiert hat.
Sehr schön.
Ja, sehr schön. Finde ich gut.
Finde ich super. Ich dachte, einmal im Leben will ich eine 42. Ja.
Apropos Pledge Goals, was mir richtig gut gefallen hat, das war das letzte Pledge Goal bei, oder die letzten beiden Pledge Goals sogar, kurz bei Numenera. Da wurde dann gesagt, ja, wenn wir das und das Pledge Goal erreichen, dann zahlen wir unseren Künstlern und unseren Autoren mehr Geld.
Ja.
Das fand ich super. Ja, das fand ich absolut. Total toll. Das ist so richtig, das ist für mich so ein richtiges Feel-Good-Ziel.
Ja.
So, ich finde das total super, dass das erreicht wird, weil ich weiß, dass dann mehr Geld bei den ganzen Leuten ankommt, die das machen. Und seien wir mal ehrlich, Leute, die in der Rollenspielszene arbeiten, sind meistens echt nicht überbezahlt.
Also Nein. ganz im Gegenteil, wie genau. viele arbeiten für lau. Ja. Also ich weiß ja, wie viel Zeit ich jetzt zum Beispiel auch in Wolsung reinstecke und wie viel ich daran verdiene.
Ja.
Also nichts. Ja, das Ruhm und Ehre, dafür ja. macht man das.
Genau.
Und das mache ich aber auch gern und so geht es vielen. Also das ist halt einfach so. Und nicht jeder von uns hat das Glück, dass er irgendwie als Festangestellter, Volllayouter, Lektor, was auch immer, bei einem Verlag arbeiten kann. Das gibt es nicht so oft.
Nee, das ist ein begrenzter Posten quasi, den man da vergeben kann. Da gibt es nicht so viele.
Gibt auch nicht so viele Verlage, die sich das leisten können.
Nee,
das
genau.
kommt auch noch dazu. Weil wir haben ja auch gar nicht so viele Verlage, die die das nicht mehr nebenberuflich machen.
Ja.
So, das stimmt. Also es ist ein Nischenprodukt. Rollenspiele sind einfach ein Nischenprodukt. Und das ist auch der Grund, warum ich deswegen Crowdfundings total klasse finde. Also egal, ob jetzt ein kleiner Verlag oder großer Verlag, wenn dadurch Sachen realisiert werden, bitte, macht einfach Klar. weiter.
Also dann müsste man aber auch mal jetzt drüber reden, ob es dann noch im Sinne des Kickstarters ist, Kickstarter oder irgendwelche Crowdfundings zu starten für Systeme, die schon etabliert sind. Egal, ohne jetzt irgendwas zu nennen.
Du meinst jetzt quasi für Regionalband 7?
Regionalband 7 oder irgendwelche
Banden und Orden.
Banden und Orden, genau. Nein, also irgendwas.
Finde ich super.
Übrigens. Es kommt drauf an. Also ich nehme jetzt tatsächlich mal so ein Beispiel heraus, was total bekannt ist, was auch gecrowdfundet wurde und was erfolgreich gecrowdfundet wurde, wo das unternehmerische Risiko tatsächlich trotzdem da war, Wege der Vereinigung. Also ich als Verlag hätte mir denken können, dass es erfolgreich ist, aber es ist so skurril daneben, dass es auch total hätte scheitern können. Es ist natürlich total durch die Decke gegangen, weil es ist DSA und was hätte man anders erwarten können. Aber so rein von der Logik her verstehe ich den Weg, dass man sagt, man macht ein Crowdfunding draus.
Das Ding ist, bei Wegevereinigung, egal was jetzt meine Meinung darüber ist, da ein Crowdfunding zu machen, weil das so ein
ja.
unkalkulierbares Produkt ist, kann ich dann vielleicht noch verstehen.
Das ist ja klar. Also, dass du etwas machst, was ursprünglich mal als April-Scherz gepostet wurde und dann, okay, komm, jetzt ziehen wir ihn durch, ja? Das ist ja nicht der einzige April-Scherz deiner Rollenspielszene, der dann durchgesetzt wurde, so wie auch die rosa Splittermond-Edition. Ey, Leute, geile Sache, wirklich.
Schöne Bücher, sehen toll aus. Hätte ich gerne.
Genau.
Ich hab's verkauft.
Alter Kaufmann. aber das sind so Sachen, da sage ich, okay, das ist in Ordnung. Andererseits finde ich es aber auch zum Beispiel richtig, wie System Matters das macht, dass sie eben keine Crowdfunding, sondern eine Vorbestelleraktion machen. Finde ich in manchen Bereichen, gerade bei etablierten Produkten, tatsächlich besser und auch schöner.
Und wo ist da für dich der Unterschied? Weil diese Vorbestelleraktion, also jetzt zum Beispiel läuft gerade eine, kannst du vorbestellen und dann heißt es, wenn 9000 Euro erreicht werden, dann können wir es drucken, ansonsten gibt es nur das PDF. Ist das gleiche in grün?
Nein, das ist nicht. Bei der Vorbestelleraktion, da gehe ich einen beidseitigen Handelsvertrag ein, das heißt, ich gebe dir Geld und dafür kriege ich ein Buch oder ich kriege mein Geld zurück. Bei einem Kickstarter, Crowdfunding, wie auch immer, ist das Risiko bei mir als Kunden.
Du bist ein Investor.
Richtig. Meine Kohle ist im schlimmsten Fall weg.
Ja,
das ist der große Unterschied.
Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch und ich gehe immer davon aus, dass es dann funktioniert, weil die Szene ist, wie gesagt, relativ klein und die Leute wollen ja auch was Besonderes produzieren. Ich gehe davon aus, dass es, wenn es erfolgreich gecrowdfundet wird, dass es dann tatsächlich auch irgendwann rauskommt. Und dann habe ich durchaus, also für mich macht das dann keinen Unterschied.
Gut, dafür gab es mir jetzt zu viele Fälle, in denen das halt nicht so war. Also da bin ich echt vorsichtig geworden, weil es einfach mal zu viele Produkte gab, die nicht erschienen sind oder auch nicht so erschienen sind, wie sie angekündigt wurden.
Also aber das weißt du ja bei einer Vorbestelleraktion auch nicht.
Naja, bei einer Vorbestelleraktion habe ich aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich trete von meinem Kauf zurück vorher oder ich habe eben die Möglichkeit, ich habe dann ein Produkt gekauft und nicht ein Projekt gefundet.
Es kommt immer auf die Vorbestelleraktion natürlich auch drauf an. Bleiben wir bei System Matters. Das Buch ist, ich sag jetzt mal, fertig. Sie wollen nur wissen, wie viel nehmt ihr ab? Dafür können wir dann drucken. Dafür können sie sich ein bisschen die Druckkosten besser kalkulieren. Und dafür mache ich eine Vorbesteller und wenn ich es richtig nachgerechnet habe, kriege ich dann halt einen gewissen Rabatt als Vorbesteller. Mhm. Ne? Mhm. Und erinnert sich dann aber am Buch nichts. Beim Crowdfunding ist ja nun mal vieles drin und da kommt es halt auch wieder auf den Verlag drauf an. Es gibt Verlage, die sagen, wenn wir Summe X erreichen, dann machen wir noch Produkt XY. Das könnt ihr dann wieder zusätzlich kaufen. Andere Verlage, die machen dann eher, wenn wir Summe X erreichen, dann machen wir noch zusätzlich ein Produkt, was ihr zumindest als PDF kriegt.
Mhm. Ja. Also fassen wir es kurz zusammen, es ist vor allen Dingen rechtlich ein Unterschied, was da genau passiert und
ein Risikounterschied
auch. Ein Risikounterschied. Ja.
Also für den Kunden ist eigentlich die Vorbestelleraktion wesentlich fairer, weil das Risiko nicht bei ihm liegt. Deshalb kriegt man aber beim Kickstarter oftmals, ich sag jetzt mal, mehr fürs Geld, wenn es denn kommt.
Du wirst ja auch mit Pledge Goals angefüttert dann
richtig,
in dem Moment.
Genau.
Also von daher.
Natürlich.
Ja, lohnt sich das natürlich dann auch schon irgendwo. Also es gibt ja einen Grund, warum trotzdem auch ich immer noch an irgendwelchen Crowdfundings mitmache. Mich hat übrigens an Crowdfundings lange Jahre gehindert, gerade auf Kickstarter. Auf Startnext ging es ja auch mit Überweisung oder beziehungsweise mit Bankeinzug, dass ich keine Kreditkarte hatte.
Ja, das Problem habe ich jetzt gerade in diesem Moment.
Ja, aber auch da gibt es eine Möglichkeit. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wenn du bei Kickstarter nicht selber plätschen willst, dass auch ein Händler zum Beispiel einen Händlerplätsch macht.
Mhm, genau. Wir haben uns letzten Samstag mit unserem Händler, dem Ingo Schulze, dem Greifenklaue, zusammengesetzt. Er als Händler und haben wir mit ihm darüber gesprochen, ob er nicht Interesse daran hätte, quasi für uns und unsere Besucher quasi Kickstarter, Crowdfundings, etc. quasi anzubieten, die er als Händler mit Händlerpledge halt sich holt und dann quasi auch gleich vermittelt. Das heißt, wenn du jetzt nochmal das Problem hättest, du hast keine Kreditkarte, möchtest gerne daran teilnehmen, gehst zu Ingo, sagst, ich möchte das gerne machen, hier ist mein Geld, bitte mach mal.
Ja, so geht's auch.
Ne? Das ist so eine wunderbare Sache.
Also wenn ihr einen Rollenspielshop in der Nähe habt und ihr den unterstützen wollt und ihr jetzt sagt, oh, ich mache ja viele Crowdfundings mit, überlegt euch doch mal, ob ihr in den Rollenspielladen geht und euren Händler fragt, ob der nicht einen Händlerpledge machen will. Dann kann der das ja aushängen, der Händler verdient ein bisschen was dran. Ihr habt eventuell den Vorteil, dass es vielleicht ein größerer Pledge wird und dadurch noch ein paar coole Sachen dazukommen. Generell wird Werbung für das Crowdfunding gemacht, an dem ihr sowieso teilnehmen wollt.
Und der Händler, wo ihr es kauft, der hat zumindest ist das System einmal in seinem Shop drin und ist natürlich daran auch interessiert, das dann weiter da zu halten.
Genau.
Also es kommt natürlich auf den Verlag drauf an oder auf den Kickstarter-Gründer, wie er die Händler-Pledges setzt. Da hat jeder eine andere Politik. Der andere ist eher auf die Kunden orientiert, der andere eher auf die Händler. Das muss jeder selber wissen, was da richtig und was da falsch ist.
Vielleicht wird es aber auch genau dazu führen, dass wenn mehrere Leute so daran teilnehmen, dass das vielleicht dann auch etwas mehr publik wird.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, Händlerpledges werden, also wenn ich mir so auch die Crowdfundings angucke, die werden sehr selten gebucht.
Ich denke, wenn sie attraktiv sind, werden sie gebucht. Ja. Wenn nicht, eher nicht. Also wenn ich als Händler genau das bezahle, was ein Endkunde bezahlt und ich aber nur mehr nehmen muss, dann ist das für mich echt unsexy.
Richtig, ja. Verstehe ich.
Das heißt, wenn die Verlage auch mal auf die Idee kommen, hey, ich mache mal meinen Händlerpledge um 10% weniger, dann verdient der Händler noch ein bisschen was dran. Ich glaube, dann wird das auch sexy. Also dann kann man das auch machen.
Boah, sexy Rollenspieler.
Ja, natürlich.
Ja,
macht halt Rollenspiel sexy.
Ja.
Genau, Conan ist auch sehr sexy. Auf eine sehr untypische Art und Weise. Ja.
Genau.
Was mir am Crowdfunding im Moment so weniger gefällt, ist, das ist nicht im Rollenspielbereich so, aber das ist, wenn man gerade auf das Spiel rumläuft. Auf der Spiel wird viel Werbung gemacht, gar nicht für die Spiele, die man verkauft, sondern für nimm an meinem Crowdfunding teil. Du kriegst dort ganz oft Flyer, willst dorthin gehen, willst irgendwelche Spiele spielen, dann hast du eine Demo-Runde gehabt, dann willst du es kaufen. Nee, musst du beim Crowdfunding mitmachen, hier ist der Flyer, startet in einem Monat. Das ist im Spielbereich wirklich ganz, ganz oft vertreten. Also gerade bei den Indie-Games ist das echt...
Naja gut, aber da steckt ja vielleicht auch nicht so viel Geld in den Verlagen selber, sodass es halt eine Möglichkeit ist, die Spiele auch dann noch rauszubringen. Ne? Also die testen halt sozusagen an auf den Messen, wird es gespielt, wird es angenommen und dann sieht man ja im Crowdfunding quasi, wie wir das dann auch kaufen wollen.
Ja, aber früher war es andersrum. Da bist du zu Spiel gegangen, weil du die Neuheiten kaufen wolltest. Mhm. Jetzt gehst du dahin und kannst die Neuheiten gar nicht kaufen, weil die Neuheiten noch nicht da sind.
Müsste man eigentlich auf das Spiel stattdessen irgendwie so 5% Rabatt oder sowas, ja, einen Gutschein quasi fürs Crowdfunding verteilen oder
also
sowas.
Ein Ticket.
Quasi ein Messerabatt oder sowas. Ja, liebe Rollenspielverlage, wenn ihr das hier hört, dann denkt doch mal über sowas nach, so als Werbeaktion. Zum Beispiel könntet ihr ja sagen, auf der CCXP verteilen wir 3% Gutscheine für unser neues Crowdfunding.
Bitte macht's auf der Nordcon auch.
Ja, bitte, bitte.
Ich wollte gerade sagen.
Das war jetzt nur mal eine Möglichkeit, um Leute auf die CCXP zu bringen. Ja. Nein, aber klar, genau. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Viele tolle Crowdfundings.
Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Schreibt uns mal was dazu in die Kommentare. Vielleicht liegen wir ja auch völlig falsch.
Vielleicht haben wir eine ganz andere Sichtweise als ihr. Oder vielleicht haben wir auch einfach irgendwas übersehen.
Welche Crowdfundings habt ihr mitgemacht, von denen ihr total begeistert wart oder?
Total enttäuscht.
Genau.
Aber benehmt euch.
Ja, genau. Haltet euch zurück und wir wollen kein Verlagsbashing hier hören. Das kennen wir alle schon. Vielen Dank. ich glaube, da ist sich die deutsche Rollenspielszene in einigen Bereichen echt einig. Und ich hoffe, dass das echt bald mal was wird mit einigen Crowdfundings.
Und falls ihr irgendetwas an Crowdfundings vermisst, was ist es? Was fehlt euch? Warum nehmt ihr nicht dran teil? Was müsste passieren, damit ihr es tut?
Was haltet ihr von Crowdfunding-Exclusives?
Oder von Vorbestelleraktionen?
Sagt's uns.
Genau. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Spielt weiter.
Unbedingt.
Bis zum nächsten Mal.